Für diese Woche haben wir uns mal ein etwas anderes Format überlegt, denn wir haben in der Praxis häufiger die Frage bekommen, okay, wie gehe ich denn jetzt als Unternehmen, insbesondere als KMU, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die CSRD, die ESRS, die EU-Taxonomie an. Und dazu habe ich mich mit der Kanzlei HLB Stückmann in Bielefeld zusammengetan und habe eine kurze Serie von 5 Folgen produziert, die jetzt diese Woche von Montag bis Freitag auch publiziert werden. Wir starten heute mit Sebastian Behrens. Ihr lernt dann auch über die nächsten Tage die verschiedenen ProtagonistInnen kennen. Wir starten heute rein mit Sebastian Behrens und legen den Grundstein dann für die nächsten Folgen, in denen wir dann ins Detail gehen, wenn es um das Thema Wesentlichkeitsanalyse, Longlist, Mediumlist, Shortlist, die konkreten Disclosure Requirements und Data Points, die die ESRS dann letztendlich erfordern, bis hin zum finalen Bericht. Also wir gehen einmal die komplette Reise ab. Wie kann ich mich als Mittelständler für die CSRD ESRS aufstellen, um einfach hier ja auch praktische Hinweise zu geben, wie ich letztendlich vielleicht auch pragmatisch gedacht im Mittelstand diese Berichtspflichten letztendlich angehen kann. An dieser Stelle einmal vielen Dank an die Kanzlei HLB Stückmann, die mir zum einen natürlich die Räume zur Verfügung gestellt hat, wir haben dort vor Ort aufgenommen, zum anderen natürlich auch das Wissen in Form der verschiedenen Gäste für diese 5 Folgen bereitstellt. Und in diesem Sinne möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, das ist die 1. von 5. Wir sehen uns morgen direkt am Dienstag wieder. Heute geht's mit Sebastian Behrens los und wir legen den Grundstein für die CSRD ESRS im Mittelstand. Let's go! Hi Sebastian.
Hi Louis.
Du bist, ist zu früh für Stammgast, glaube ich. Zweites Auftreten ist noch nicht Stammgast, aber...
Kann man glaube ich noch nicht sagen.
Ne? Du bist zumindest zum wiederholten Mal da.
Und man muss auch dazu sagen, diesmal bist du ja auch Gast bei uns im Haus. Ne? Also schön, dass du da bist.
Ja, aber vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ich auch bei dir wieder sein kann. Genau, das ist unser zweites gemeinsames Mal.
Und du machst hier den Auftakt. Ja, wir haben eine Menge vor. Das ist die 1. Folge von 5 zum Thema CSRD, ESRS und was der Mittelstand dort möglicherweise gerade und vor allem im nächsten Jahr erwartet. Deswegen freue ich mich, dass wir hier den Auftakt machen können. Wir gehen in den nächsten Folgen noch mal mehr in die Tiefe und wir bauen im besten Fall heute den Überbau, mit dem wir loslegen können. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Sehr gerne.
So, um auch mal konkret auf deinen Punkt zu antworten. Nein, aber das zum Intro und zum Start der fünfteiligen Serie. Und wahrscheinlich jetzt wenig überraschend, frage ich dich erstmal, was ist überhaupt die CSRD und die ESRS? Ich meine, ich kann Abkürzungen, könnte ich mir jetzt auch eine dritte ausdenken, die wirkt quasi, wie immer so leer daneben stehen, wird keiner merken, sinngemäß. Das wirkt für mich häufiger so begriffsleer, wenn diese CSRD, ESRS, EU-Taxonomie. Lass uns da mal einstarten. Was hat es mit diesen Begriffen auf sich?
Genau, gerne. Also es ist ein ziemlicher Buchstaben- und Abkürzungsdschungel, der da herrscht. Das ist schon richtig und da ist es nicht immer ganz einfach, da den Überblick zu bewahren. Aber rollen wir das Feld mal so ein bisschen auf. Also fangen ganz oben an, das ist dann eben die CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive und das ist eine Richtlinie von der Europäischen Kommission, die reformiert ja die nicht finanzielle Berichterstattung in Europa grundlegend. Also viele sagen, das ist so die größte Reform, was Unternehmensberichterstattung angeht, der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, und sie wird dafür sorgen, dass wir ganz anders über nicht finanzielle Belange in den Jahresabschlüssen sprechen als bisher. Ja, also nicht finanzielle Berichterstattung gibt es ja jetzt auch schon im HGB, kommt aus einer anderen EU-Richtlinie und diese CSRD, die reformiert jetzt eigentlich diese Bilanzrichtlinie wiederum und soll eben nicht finanzielle Berichterstattung auf ein neues Level heben.
Ist es zu hoch ins Regal gegriffen, wenn ich über einen Paradigmenwechsel spreche? Weil gerade der Mittelstand ja eigentlich so diese Veröffentlichungspflicht, gerade auch im finanziellen Sinne, ist meistens privat, nicht an der Börse notiert, ist es ja nicht so gegeben, dass ich jetzt viel Information nach außen geben möchte oder tue. Würdest du von einem Paradigmenwechsel sprechen?
Ja, doch, das schon. Also das ist schon so eine Zeitenwende, ist vielleicht jetzt ein anderer Begriff vielleicht dafür, aber die EU-Kommission hat sich einfach zum Ziel gesetzt, Europa ja selbst zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen bis zum Jahr 2050. Und ein Mittel ist eben oder soll eben sein, dass die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsbelange anders aussieht. Man möchte sie auf das gleiche Level heben wie die finanzielle Berichterstattung selbst Und da darf man natürlich nicht immer vergessen, es gibt ja noch mehr außer die ökologischen Aspekte. Man denkt natürlich immer bei Klimaneutralität, okay, liegt das natürlich nahe, dass man an die Umwelt denkt, aber es gibt ja eben auch Sozialaspekte und Governance-Aspekte, also die anderen beiden Säulen der Nachhaltigkeit. Und das ist schon ein Paradigmenwechsel, ja, das kann man so sagen.
Das, du hast gerade noch eine dritte Abkürzung quasi angeteasert, ESG, Environmental Social Governance. Das können wir auch einmal hier direkt vorwegnehmen. Nicht, dass das jetzt in weiteren Folgen immer wieder auftaucht. Aber dann haben wir schon mal, okay, CSRD habe ich verstanden, ist seitens der EU der Aufschlag in die nicht finanzielle Berichterstattung in den Säulen E, S und G, Environmental Social Governance. Vielleicht noch general dazu gepackt, wenn ich eine vierte Dimension aufmachen würde. Und wie hängt das jetzt mit den ESRs zusammen?
Also die Richtlinie an sich, die ist schon so ein bisschen vage in dem, was sie eigentlich verlangt. Und der Richtliniengeber hat erkannt, ich muss das eben weiter ausfüllen, indem ich dann europaweit einheitliche Standards setze. Weil ein weiteres Ziel, was man mit dieser neuen Form der Berichterstattung erlangen möchte, ist, dass natürlich diese Berichte auch vergleichbar sind. Und das eben vor dem Hintergrund, dass alle verpflichteten Unternehmen die gleichen Standards einsetzen müssen. Und da kommen dann die ESRS ins Spiel, die European Sustainability Reporting Standards, die das quasi gewährleisten sollen.
Was aber ja auch einen Punkt adressiert, den ich zumindest häufiger schon in Unternehmen wahrgenommen habe, zu sagen, es gibt so viele unterschiedliche Standards, so viele unterschiedliche Fragebögen, gerade auch im Thema Rating ist es ja immer wieder heiß diskutiert im Finanzwesen. Das heißt, jetzt mit den ESRS sehen wir einen Schritt zu mehr Standardisierung in der Berichterstattung.
Genau, wie der Name schon sagt, Standardisierung, Vergleichbarkeit ist da das Ziel, was man eben erreichen möchte. Genau, weil es eben bisher so war, dass sich Unternehmen in ihrer nicht finanziellen Berichterstattung, ja, die hatten sehr viel mehr Freiheitsgrade. Man konnte auf unterschiedlichsten Standards aufsetzen. Da gab es so ein paar Standards, die sich natürlich herauskristallisiert haben als Best Practice. Aber das ist halt eben alles jetzt Geschichte und verpflichtend sind dann jetzt die ESRs.
Verstanden. Dritte Komponente, die ich einmal in der Definition aufmachen wollen würde, weil sie häufig mit reingeschmissen wird, ist die EU-Taxonomie. Das ist jetzt keine so gute Abkürzung wie ESG, CSRD und ESRS, aber nichtsdestotrotz relevant. Vielleicht noch einmal das dazu eingeordnet, was ist die EU-Taxonomie?
Genau, also ist in diesem ganzen Konglomerat aus Vorhaben und Maßnahmen der EU auch zu nennen im Rahmen dieses EU-Green Deals, also mit diesem langfristigen Ziel, Europa klimaneutral zu machen, ist allerdings ein bisschen anders gelagert vom Hintergrund her. Das ist zum einen eine Verordnung und keine Richtlinie. Das heißt, sie ist in der ganzen Europäischen Union unmittelbar Recht, bedarf also keiner nationalen Gesetzgebung, wie es die CSRD. Und ja, wirkt ein bisschen anders. Und zwar, die EU-Taxonomie ist im Prinzip nichts anderes als eine Art Klassifizierungssystem. In einem umfangreichen Katalog von Tätigkeiten ist dort definiert, wenn du diese Tätigkeit ausübst, ist diese Tätigkeit unter diesen technischen Bewertungskriterien aus unserer Sicht ökologisch nachhaltig. Und da spricht man dann wirklich nur von der Ökologie, denn es ist eigentlich nur eine Umwelttaxonomie. Das hat jetzt mit sozialen, okay, vielleicht mittelbar auch was zu tun, weil man muss, um taxonomiekonform zu sein, auch soziale Mindeststandards erfüllen. Aber im Grunde zielt sie erstmal nur auf Umweltziele ab. Und also das Ziel dann des Ganzen ist es dann eben, perspektivisch die Kapitalströme in Investitionen zu lenken, die dann ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung sind.
Was ja auch eigentlich ganz spannend diesen Mechanismus des EU Green Deals aufzeigt, mit dem Zugpferd der Finanzwirtschaft zu sagen, okay, je mehr Gelder auch in die nachhaltigen oder nachhaltig zu transformierenden Bereiche geht, desto eher kann dieses Ziel des 2050er-Ziels der EU dann auch erreicht werden.
Genau, da hat die EU den Hebel erkannt, dass sie quasi sagt, wir müssen die Finanzströme dorthin lenken, wo sie am besten eine positive Wirkung haben. Es gibt, ich finde auch teilweise durchaus berechtigte Skepsis dem gegenüber, weil man dann vielleicht sagt, dann kommen vielleicht andere Wirtschaftszweige wirklich zum Erliegen oder die kriegen die Transformation vielleicht nicht so gut hin. Aber die Transformation, das ist ja quasi das Ziel und gleichzeitig auch der Weg. Das muss man sich dann immer so vor Augen führen.
Und jetzt kommen wir mit diesem Paradigmenwechsel rein, zu sagen, okay, erstmalig sind auch mittelständische Unternehmen, Privatunternehmen vermehrt von einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, überhaupt von einer Offenlegungspflicht betroffen. Aber wann muss ich das denn jetzt wirklich machen? Also welche Schwellwerte muss ich als Unternehmen erfüllen, damit ich nach CSRD reporten darf?
Darf, ja, genau. Also die CSRD, die gilt dann für große haftungsbeschränkte Unternehmen. groß. Das sind dann so die Traummaße nach HGB, sage ich dann immer ganz gerne, 40, 20, 250. Also 40 Millionen Umsatzerlöse, 20 Millionen Bilanzsumme und 250 Beschäftigte. Wobei sich diese ersten beiden Kennziffern, die werden jetzt erhöht, inflationsbedingt möchte man die einfach anheben. Das ist nämlich auch schon seit Jahren nicht geschehen. Und das werden dann demnächst 50 Millionen Umsatzerlöse sein und 25 Millionen Bilanzsumme. Das heißt, wenn ich zwei von drei dieser Merkmale dann treffe, bin ich ein großes Unternehmen, habe auch diverse andere Berichtspflichten zu erfüllen. Das wird man aber relativ, also das wird man sehr wahrscheinlich wissen, ob man jetzt ein großes Unternehmen ist. Spätestens der Wirtschaftsprüfer wird es einem dann sagen, aber es betrifft genau zunächst erstmal große Unternehmen.
Was aber spannend ist, weil ich vielleicht, also sehr präsent war mir auch diese 250 Mitarbeitende, aber wenn ich die jetzt nicht habe, aber trotzdem einen hohen Umsatz erwirtschafte und auch eine hohe Bilanzsumme habe, dann falle ich trotzdem drunter.
Das ist auch so ein Kritikpunkt an dem Ganzen, weil natürlich das Unternehmen die gleichen Berichtspflichten erfüllen muss, müssen sein, also ist egal, ob sie jetzt so groß sind wie VW, ja, mit 10.000 Mitarbeitern oder eben doch eher kleinerer Mittelstand sind, die müssen ja noch nicht mal zwangsläufig 250 Mitarbeitende haben, wie du gerade gesagt hast. Es reicht ja schon, wenn sie Bilanzsumme und Umsatzerlöse knacken und dann stecken die in den gleichen Berichtspflichten mit drin. Also da hätte man sich sicherlich von der Wirtschaftsseite ein bisschen mehr Abstufung gewünscht, dass es da vor allem dem kleineren Mittelstand ein bisschen leichter gemacht wird.
Und jetzt habe ich erkannt, okay, scheiße, ich muss und falle eben unter diese Grenzen. Und habe jetzt gehört, okay, CSRD ist irgendwie das Rahmenwerk, ESRS sind die Standards, die ich reporten muss. Und dann? Also was ist idealerweise die richtige Person im Unternehmen und auch der vielleicht erste richtige Schritt, sich dem zu nähern?
Also zunächst muss man wahrscheinlich sagen, erstmal Ruhe bewahren. Ja, also das ist zwar für viele erstmal neu und es ist auch komplex. Also ganz sicher auch für uns als Wirtschaftsprüfer, weil viele Wirtschaftsprüfer hatten vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit dieser Thematik und auch für die ist es neu. Aber es ist sicherlich jetzt nichts, was man nicht bewältigen kann. Unser Rat ist, erstmal wirklich mit dem Wirtschaftsprüfer zu sprechen, weil er muss am Ende, weil ja der Nachhaltigkeitsbericht oder eigentlich muss ich sagen Nachhaltigkeitserklärung, das ist eigentlich der richtige Begriff in den Standards, der ist ja prüfungspflichtig. Und das bedeutet, dass ich eben früh genug mit meinem Wirtschaftsprüfer auch sprechen muss, um einfach nur Dinge zu spiegeln, seine Impulse mit aufzunehmen, damit ich wirklich am Ende einen prüfungsfähigen Bericht dann halt letztendlich habe. Wo ich das dann verorte im Unternehmen, das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie mein Unternehmen aussieht. Bin ich jetzt wirklich nur an einem Standort national unterwegs oder ein internationaler Konzern und vor allen Dingen auch, welches Ambitionsniveau möchte ich eigentlich an den Tag legen? Möchte ich jetzt selber für mich definieren, ich möchte Vorreiter meiner Branche werden, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Manpower, personelle, finanzielle Ressourcen oder möchte ich sozusagen nur die Baseline erfüllen, also compliant sein mit den ESRS, aber auch dann kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das mal ein Sachbearbeiter vielleicht im Finanzwesen noch nebenbei so mitmacht, weil dafür ist das Thema offen gesagt einfach zu komplex und zu aufwendig.
Ja, aber was sich dadurch für mich schon abzeichnet, auch gerade mit deiner Verbindung zu der Wirtschaftsprüfung, ist, dass es ein doch eher finanziell oder berichterstattungsorientiertes Thema ist und weniger vielleicht ein mediales, ein marketingrelevantes Thema, was Nachhaltigkeit fairerweise ja in den vergangenen Monaten und Jahren immer mal wieder war.
Das ist so. Also die Zeiten von diesen Hochglanzbroschüren, sag ich mal, diesen Nachhaltigkeitsberichten, die sind vorbei, denn CSRD, das ist Handelsrecht. Das steht im Handelsgesetzbuch. Jetzt noch nicht, aber es kommt im Laufe dieses Jahres. Das hat mit Marketing nicht mehr ganz so viel zu tun. Man kann es zumindest mittelbar auch als Marketinginstrument natürlich benutzen. Man darf natürlich jetzt nicht Gefahr laufen, da Dinge reinzuschreiben, die nicht wesentlich sind. Ja, also da würde dann der Wirtschaftsprüfer den Rotstift ansetzen und das dann rausstreichen lassen. Man soll sich schon auf die relevanten Themen dann konzentrieren.
Und du hast gerade schon ein Konzept genannt, des Ambitionslevels. Vielleicht magst du darüber nochmal zwei Sätze verlieren, weil gerade so, wenn ich über Berichterstattungspflicht und CSRD, ESRS spreche, dann habe ich schnell so dieses Gefühl von alle über einen Kamm. Aber du hast gerade eigentlich sehr schön aufgezeigt, welche unterschiedlichen Levels es vielleicht auch im Unternehmen geben kann, wie ich das Thema dann angehen kann. Was hat es mit diesem Begriff Ambitionslevel auf sich?
Ja gut, also ich kann für mich selber als Unternehmen ja definieren, welches Engagement, welches Ambitionslevel ich eigentlich an den Tag legen möchte. Möchte ich Vorreiter sein, was Nachhaltigkeit angeht? möchte ich mich als nachhaltigster Anbieter in meiner Branche oder als nachhaltigster Anbieter oder Arbeitgeber in meiner Region profilieren? Und ob dieses Ambitionslevel dann letztendlich ausreicht, das entscheiden dann wiederum meine Stakeholder, die mit meinem Unternehmen verbunden sind. Das bedeutet, perspektivisch werden meine Kunden sagen, das Level reicht aus, meine Mitarbeiter werden das beurteilen, künftige Bewerber und Arbeitskräfte und, das darf man auch nicht vergessen, auch die Kapitalgeberseite wird sich ganz genau angucken, wie sieht die Nachhaltigkeitsperformance aus, wie resilient ist das Unternehmen gegenüber künftigen Krisen oder Risiken. Da fallen dann natürlich auch erstmal Umweltrisiken ein, aber man kann sich auch die Frage stellen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was den Fachkräftemangel angeht oder den demografischen Wandel. Das schauen sich auch Banken, wenn sie den Kredite vergeben haben, künftig ganz genau an. Das sind einfach Anforderungen, die das Risikomanagement von Banken künftig mitbringen werden und dafür ist dann eben ein geeignetes Ambitionslevel ganz wichtig.
Ja, jetzt bekomme ich auch immer in den Gesprächen Feedback, auch wie das Thema wahrgenommen wird. Und ich wäre gespannt, was deine Gedanken zu 1, 2, 3 Thesen wären, die ich mitgebracht habe. Wir haben es eben das erste schon einmal kurz angeschnitten, das Thema Ressourcen. Gerade im Mittelstand das Fachkräftemangel genannt, das demografischen Wandel genannt, allgemein die wirtschaftliche Lage sagt jetzt auch nicht, ich stell noch 10 Leute ein, die jetzt sagen, ich mache nur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also häufig schwingt mit der Mittelstand und hat dafür keine Ressourcen. Wie kann ich als KMU damit umgehen, trotzdem diesen Schritt machen zu müssen und auch vielleicht machen zu wollen?
Das wird für insbesondere KMUs oder dann auch kleinere, große Unternehmen im Sinne des HGBs dann die größte Herausforderung sein, einfach die personellen Ressourcen dafür zu finden und freizusetzen. Also einerseits jemanden zu finden, der das Thema verantwortet, also sich diesem Projekt annimmt. Und andererseits muss er ja dann auch noch mit den passenden Kompetenzen ausgestattet sein, also das nötige Fachwissen mitbringen, um dann auch eine gewisse Authentizität mitzubringen, um das Thema dann bei sich im Unternehmen voranzutreiben. Das sind eben zwei wichtige Aspekte. Und darüber hinaus muss er auch noch gut vernetzt sein im Unternehmen, weil der Weg zum Nachhaltigkeitsbericht, das ist keine One-Man-Show, das ist nichts, was man jetzt so für sich alleine am Schreibtisch erarbeitet und erstellt, sondern man muss gut vernetzt sein, man muss mit den Prozessverantwortlichen in den jeweiligen Abteilungen sprechen, weil nur die kennen dann letztendlich die wirklich wesentlichen Aspekte und Informationen und man muss dann so ein bisschen versuchen, die Bälle hochzuhalten. Eine weitere wichtige Kompetenz, die jemand mitbringen muss, ist sicherlich Beharrlichkeit und Geduld, weil Nachhaltigkeitsberichterstattung stößt nicht zwangsläufig immer überall erstmal auf Gegenliebe. Also viele nehmen das ja, das ist ja auch teilweise legitim, als weitere Last erstmal da. Und da muss man einfach eben auch mit Rückendeckung von der Geschäftsführung oder vom Vorstand das Thema im Unternehmen vorantreiben können. Also da ist wirklich nochmal wichtig, dass das Thema dann auch von oben vorgelebt wird, man da auch mit Kompetenzen fachlich als auch vielleicht, das hört sich jetzt irgendwie hart an, aber irgendwie auch disziplinarisch vielleicht auch ausgestattet ist, um dieses Thema wirklich seriös bei sich voranzutreiben. Das ist eben ganz wichtig. Und ja, wie kann man dieses Thema jetzt angehen? Das ist natürlich wirklich schwierig, weil wenn man jetzt sagt, wir haben künftig 15.000 verpflichtete Unternehmen, das heißt, wir brauchen dann vielleicht pauschal gesagt auch 15.000 Nachhaltigkeitsmanager, die wachsen ja jetzt auch nicht auf Bäumen und ich habe vielleicht auch nicht immer alle Möglichkeiten dafür, die finanziellen Ressourcen freizusetzen, um das dann adäquat zu besetzen, diese Stellen. Ja, was kann ich da machen? Ich kann mir sicherlich dann punktuell helfen lassen. Es gibt einen großen Beratermarkt, der sich da natürlich jetzt auftut, auch der Wirtschaftsprüfer kann da natürlich als Sparingspartner dienen und Impulse geben, wie man das Thema voranbringen kann. Aber es wird einfach kein Weg dran vorbeiführen, dass man da Ressourcen für einplant. Und das kostet vielleicht erstmal kurzfristig Geld, aber hat dann eben auf lange Sicht irgendwie auch einen positiven Effekt.
Was beim Thema Ressourcen sich nahtlos anschließt, ist auch die Kostenfrage. Wenn ich sage, ich muss jetzt für das Thema auch noch extra einstellen oder muss vielleicht auch systemisch, softwareseitig nochmal nachlegen, damit ich das überhaupt erfüllen kann, dann habe ich sehr schnell diese Sichtweise, es kostet mich auch nur noch Geld. Hast du eine Gegenperspektive? Also vielleicht, wo du sagst, okay, da kann es auch Wachstumschancen bieten, sich in die Richtung zu investieren?
Kurzfristig wird es natürlich erstmal Geld kosten. Das ist bei vielen Themen so, die Unternehmen erstmal betreffen. Aber wenn man sich dem jetzt wirklich positiv und proaktiv vielleicht stellt, dann können daraus eben auch Chancen erwachsen. Also es gibt Studien, die belegen, dass ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften als Unternehmen positiv einzahlen, zum Beispiel auf die Arbeitgeberattraktivität, auf die Innovationsfähigkeit, auf das Image an sich, also so weiche Faktoren. Eine Studie sagt sogar, es gibt tatsächlich einen kleinen positiven Effekt auf die finanzielle Leistungsfähigkeit. Also auch da kann man durchaus Chancen sich erarbeiten. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie man sich diesem Thema jetzt widmet. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, super, das ist jetzt wieder eine neue Regulatorik aus Brüssel, das muss ich jetzt alles machen. Aber man kann das natürlich auch wirklich ja so vom Mindset her einfach anders sehen und sagen, okay, ich nehme diese Herausforderung an, schaue, wo habe ich meine Chancen da und wo kann ich diese Chancen am besten nutzen.
Und was ja auch, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vielleicht ein Kostenfaktor, aber Nachhaltigkeit per se, so ich raushöre ja nicht, weil das ist ja eher eine Chance, also sei es jetzt kundenseitig, sei es bewerberseitig, aber auch finanziell haben wir eben drüber gesprochen, bei den Banken vielleicht bessere Konditionen zu erwirken. Da beginnt es dann ja auch unternehmerisch Spaß zu machen, darüber nachzudenken. Jetzt eine letzte Facette, die ich noch gerne ansprechen wollen würde, die hatten wir eben auch schon kurz angeschnitten, ist das Thema Nachhaltigkeit des Marketing. Greenwashing ist in aller Munde. Häufig zweifelt man auch an den Nachhaltigkeitsangaben der Unternehmen, weil haben jetzt auch gelernt, noch nicht geprüft. Also durchaus berechtigt vielleicht Sorgen und Zweifel an den Aussagen von verschiedenen Unternehmen. Wenn du jetzt auch wieder aus einer eher Berichterstattungspflichtbrille, langes Wort, draufschaust und dann diesen Satz hörst, Nachhaltigkeit ist Marketing, was würdest du gerne mitgeben oder vielleicht auch einfach als Frage oder auch als Aussage mitnehmen, zu sagen, wie denke ich jetzt über die Kombination aus Nachhaltigkeit und Marketing nach?
Also natürlich kann ich dieses Instrument Nachhaltigkeitsbericht nutzen. Ich darf es natürlich nicht überdrehen, weil in dem Nachhaltigkeitsbericht selbst muss ich ja auch zum Beispiel über negative Auswirkungen meiner Geschäftstätigkeit sprechen. Das heißt, da werden jetzt nicht nur die besten Eigenschaften vielleicht meines Unternehmens drinstehen, sondern auch dort, wo ich vielleicht negativ einwirke auf mein Umfeld. Und da muss ich eben offenlegen, wie gehe ich diese negativen Auswirkungen an, mit welchen Maßnahmen und Konzepten und ob die dann letztendlich reichen, das beurteilen dann halt wieder meine Stakeholder um mich herum, ob das dann ausreichend ist, um das richtig zu adressieren. Das heißt, es ist auch Marketing, aber natürlich in erster Linie wirklich erstmal Handelsrecht und darüber hinaus soll es ja auch, man würde jetzt neudeutsch sagen, Awareness für das ganze Thema vielleicht wecken, weil ich merke ja bei mir selber auch, wie sich mein Konsumverhalten ändert, indem man vielleicht öfter mal zu Bioprodukten im Supermarkt greift. Und das ist natürlich auch so ein netter Nebeneffekt oder auch ein gewollter Nebeneffekt der Europäischen Kommission, dass sich eben alles hin zu diesem nachhaltigen Wirtschaften als auch eben nachhaltigen Konsumverhalten entwickeln soll.
Ich habe noch eine Abschlussfrage für die erste Folge. Kleiner Disclaimer auch schon für die nächsten. Du wirst immer wieder begleitend in den Folgen dabei sein, den Überbau liefern, weil ich glaube, wir haben jetzt durch die Folge versucht, einen ersten Überblick zu geben. In der nächsten geht es dann sehr konkret in den Prozess, vor allem das Instrument der Wesentlichkeitsanalyse. Das heißt, Startpunkt, du wirst immer begleiten und einordnen. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage jetzt für heute. Und zwar, wenn du ein Learning aus dem Themengebiet, aus deiner Erfahrung in dem Themengebiet teilen dürftest, was du jetzt sagst, okay, das würde ich gerne an vielleicht mittelständische Unternehmen oder allgemein UnternehmerInnen weitergeben, welches wäre es?
Also mein Rat oder vielleicht auch so mein ganz persönlicher Wunsch wäre es, wenn sich Mandanten positiv gestimmt, proaktiv, optimistisch diesem Thema widmen. Ja, man kann sich ja wirklich jetzt auch hinstellen und sagen, ich möchte jetzt nur der sein, der die Compliance irgendwie erfüllt und die Baseline erfülle. Aber ich kann natürlich auch hingehen und sagen, ich widme mich jetzt richtig diesem Thema. Ich möchte die Chancen, die ich darin sehe, auch heben. Also sich wirklich einfach optimistisch und positiv diesem Thema widmen, weil das bietet Chancen für alle Unternehmen und jetzt ist gerade eben die richtige Gelegenheit, die für sich herauszufinden und dann auch künftig zu ergreifen.
Danke dir. Das war der Einstieg und wir sehen uns zur zweiten Folge.